Es ist Samstag und wir sind wieder
außer Rand und Bank. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast außer Rand und Bank der VR Bank Südpfalz. Wir quatschen hier entspannt über Finanzthemen und Interessantes außerhalb der Bank. Zum Beispiel über Pfälzer Lifestyle oder mit Menschen aus der Region. Wir können Hochdeutsch.
Babbeln aber am Opelzisch.
Mein Name ist Nicole Paul.
Und ich bin Joshua Wurm.
Die VR Bank Südpfalz feiert dieses Jahr 25 Jahre VR Bank Südpfalz Stiftung. Ein Grund, stolz zu sein auf das soziale Engagement. Zum Thema Stiftung freuen wir uns heute sehr über unsere Gäste. Deborah Herberger, Peter Gewehr und Markus Bohländer. Herzlich willkommen. Um zunächst ein paar Fragen rund um unsere eigene VR Bank Stiftung zu klären, haben wir uns heute Markus Bohländer als Unterstützung eingeladen. Er ist Private Banking Berater bei uns im Haus und zertifizierter Stiftungsberater und seit 01.01.2024 auch stellvertretender Stiftungsvorsitzender. Hallo Markus.
Hallo Nick.
Ein paar beeindruckende Zahlen vorab. Stiftungsvermögen hat 1,5 Millionen Stiftungskapital, Stand aktuell?
31.12.
Okay. In den letzten 25 Jahren wurden 401 Projekte in der Region mit über 500.000 Euro unterstützt. Was genau ist eine Stiftung?
Große Frage.
Kleine Antwort.
Ich bemühe mich. Jeder kennt wahrscheinlich das Thema Spenden. Wenn ich was habe, das ich unterstützen möchte, dann kann ich da eine Spende hingeben, dann ist das ein einmaliger Vorgang. Eine Stiftung geht da deutlich anders dran, wenn man meistens ein Herzensthema hat und sagt, ich möchte dafür nicht nur einmalig was tun, sondern dauerhaft unterstütze. Ich möchte Vermögen, das ich mir erarbeitet habe, dafür einsetze. Dann ist es meistens der sinnvollere Weg, eine Stiftung zu gründen, weil ich da dauerhaftes Vermögen unterbringen kann und einen Rahmen schaffen kann, der so aufgestellt ist, wie es mir wichtig ist. Was möchte ich unterstützen? Wer soll bestimmen, wo das Geld hingeht? Soll das dauerhaft sein oder auf eine gewisse Zeit angelegt? Dann ist es eine Stiftung, die sinnvoller ist als eine einmalige Spende und damit ist das Thema erledigt. Und nebenbei hat das Ganze auch noch steuerliche Aspekte, dass ich über das, was ich in die Stiftung einbringe, besser gestalten kann und steuerlich nutzen kann.
Okay, das hört sich für mich auf jeden Fall schon mal noch mehr Licht im Dunkeln an, weil ich habe jetzt beispielsweise auch noch nicht gewusst, was eine Stiftung ist. Aber was für Frage ich mir dann stelle, ist, was war dann der Hauptantrieb von uns als Bank, Stiftung zu gründen? Weil als Privatperson, wie gesagt, macht es ja Sinn, aber warum wurde vor 25 Jahren, ich weiß nicht, du warst schon natürlich nicht im Vorstand, aber was war der Hauptantrieb von der VR Bank Südpfalz?
Ich war tatsächlich vor 25 Jahren schon in der Bank, aber mit der Gründung der Stiftung hatte ich dort noch nichts zu tun. Von daher kann ich nicht tatsächlich sagen, was die Beweggründe der Vorstände damals waren. Letztendlich unterstützen wir als Bank ja schon immer regionale Projekte, die uns wichtig oder sinnvoll erscheinen, die wir fördern wollen. Und damals im Grobe hat man gesagt, man möchte das besser strukturieren, hat ein Grundkapital, das Stiftungskapital genommen und hat gesagt, wir trennen das von der Bank in eine Stiftung und wickeln damit Themen ab, die wir regional fördern möchten. Das war so der Ursprung vor 25 Jahren, hat dann 20 Jahre auch in der Form funktioniert. Funktioniert auch heute noch. Allerdings haben wir gemerkt, dass die Nachfrage da ist, dass Kunde, das, was ich eben beschrieben habe, die haben Themen, die ihnen wichtig sind, die haben Vermögen, einen Teil ihres Vermögens, wo sie sagen, ich hatte Glück im Leben, ich möchte einen Teil davon zurückgeben an die Gesellschaft, aber scheuen davor zurück den bürokratischen Aufwand. Da gibt's eine Aufsichtsbehörde, da gibt's Themen mit dem Finanzamt. Und wir haben gesagt, wir exerzieren das seit 20 Jahren. Wir wissen, wie das geht. Wir haben gute Beziehungen zu den Ämtern und bieten gerne unsere Kunden an, das für sie zu übernehmen und entsprechend abzuwickeln, weil es uns wichtig ist, Menschen zu unterstützen, die Gutes tun wollen.
Also bietet unsere Stiftung den Kunden oder unseren Kunden die Möglichkeit, ohne großen Aufwand Gutes zu tun. Per Testament habe ich auch rausgefunden, wurde die Stiftung bereits in 3 Fällen als Haupterbe eingesetzt.
Das ist so, ja.
Okay, das macht natürlich Sinn. Das hört sich auch jetzt aus Banksicht logisch aus, meiner Sicht. Jetzt für die Vereine oder soziale Einrichtungen, die da gefördert werden, gibt es da Schwerpunkte und kann man sich, wenn jetzt Vereinsverantwortliche oder Leute aus sozialen Einrichtungen den Podcast hören, was wir natürlich hoffen, kann man sich da dafür bewerben oder wird man da ausgewählt? Wie sind da die Kriterien?
Ja, sind ja im Prinzip zweifach. Ich will es mal trennen in Rahmen. Wir wollten da als Dachstiftung, die wir unsere Kunden anbieten, relativ frei bleiben. Deswegen orientieren wir uns an der Abgabenordnung. Jetzt werde ich ein bisschen juristisch, aber das Steuergesetz gibt eben da einen Rahmen vor. Und wir können alles umsetzen, was diese Abgabenordnung im rechtlichen Rahmen vorsieht. Am Ende bestimmt dann der Kunde, welche Themen davon er im Schwerpunkt nutzen möchte und unterstützen möchte. Das ist der Rahmen, grundsätzlich sehr flexibel. Wer gefördert werden möchte, kann uns natürlich generell ansprechen. Wir versuchen da ein Stück weit schon effizient auch zu sein. Und ohne dass man uns jetzt erreichen muss oder zu Öffnungszeiten mit uns sprechen muss, wollen wir eben vieles bieten und haben deswegen auf der Homepage einen eigenen Bereich für die Stiftung. Da kann man auch direkt draufklicken, ich möchte gefördert werden. Und dann gibt es ein paar Felder, wo man seine Daten eingeben kann. Wenn man bestimmte Voraussetzungen erfüllt, kann man dann auch schon Formalitäten hochladen und dann haben wir alles, was wir brauchen. Aber am besten einfach Kontakt mit uns aufnehmen und dann teilen wir alles mit, was notwendig ist.
Du hast jetzt den Begriff Dachstiftung genutzt. Ja. Also 2018 wurde ja unsere Stiftung zu einer Dachstiftung. Was ist denn so grob erklärter Unterschied? Treuhandstiftung, Dachstiftung?
Mhm. Viele verwirrende Begriffe. Zustiftungsfonds,
genau.
Rechtsfähige Stiftung. Ich will noch ein bisschen weiter für Verwirrung sorgen. Nee, Gegenteil. Unsere Stiftung ist eine, ich nenne es mal ganz normale Stiftung, eine rechtsfähige Stiftung, die, wie gesagt, auch weiterhin so agiert wie seit 25 Jahren. Das Thema Dachstiftung bedeutet einfach, wir haben durch kleine Änderungen ermöglicht, dass wir unter unserer Rechtsform Menschen wie den Peter Gewehr, den wir gleich noch kennenlernen, unter unser Dach nehmen. Das heißt, der Peter Gewehr muss nicht eine eigene juristische Person gründen. Kennt vielleicht mancher von der Gründung einer GmbH oder von einer Vereinsgründung im Hobbybereich, was doch ein gewisser Aufwand mit sich bringt. Sondern wir stellen die juristische Person zur Verfügung. Wir treffen eine Vereinbarung, dass wir treuhänderisch, natürlich mit kaufmännischer Sorgfalt uns um das Vermögen kümmern und den Verwaltungskram dem Kunde abnehmen. Und der Stifter sich letztendlich um das, was ihm wichtig ist, um die Förderung darum kümmern kann, wer kriegt mein Geld. Und alles andere macht das Stiftungsdach, wo wir unsere Stiftung organisatorisch eben ausleihen, in Anführungsstrichen.
Verringert sich das eingebrachte Kapital in der Stiftung?
Da kann ich mit einem klaren, eindeutigen Vielleicht antworten. Nee, ich will sie wirklich ernsthaft rüberbringen. Auch das entscheidet der Stifter. Man kennt vielleicht so aus der Medien- oder Nachrichtenstiftungen wie Bertelsmann Group oder die Heinz-Sielmann-Stiftung, das sind Stiftungen, wo die Stifter gesagt haben, ich möchte auf die Dauer Vermögen erhalten und nur die Erträge werden für den Zweck eingesetzt. Man kann aber auch sagen, ich habe einen Betrag und ein Projekt, eine Idee oder Themen, die mir wichtig sind, aber die gibt es vielleicht nur die nächsten 20 Jahre. Oder ich möchte noch erleben, was die Stiftung tut und danach ist mir egal. Deswegen kann man auch sogenannte Verbrauchsstiftungen initiieren und kann sagen, ich habe beispielsweise 100.000 Euro, die nächsten 10 Jahre sollen die Erträge plus jährlich 10.000 Euro für den Zweck eingesetzt werden und in 10 Jahren ist das Thema beendet. Von daher gibt es beides.
Also alles möglich.
Okay. Ja, die letzten Jahre, jetzt gerade auch mal froh, wie man sich dafür bewerben kann oder ob man sich als Verein da melden kann, habe ich in der vergangenen Jahre auch von unserem Stiftungspreis erfahren, wo sich eben Vereine, engagierte Vereine im Bereich Nachhaltigkeit eben für den Stiftungspreis bewerben konnten. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen was dazu erzählen oder ist das jetzt auch dieses Jahr geplant so?
Ja, also wir haben ja vorhin gehört, wir haben dieses Jahr unser 25-jähriges Jubiläum. Das wollen wir natürlich auf eine gewisse Art feiern. Es wird keine rauschende Party geben, aber wir wollen uns vielleicht was Ähnliches. Wir wollen uns mehr zeigen, wir wollen mehr die Idee der Stiftung, also unsere Dachstiftung, wie gesagt, die Umwandlung ist noch relativ jung. Deswegen ist uns auch wichtig, dass das bekannter wird, dass wir das mehr nach außen zeigen. Begleitet durch einen Jubiläumswettbewerb, anschließend an den Stiftungspreis, wird die nächsten Monate auch in die Öffentlichkeit gehen, dass man sich bewerben kann. Und zur Feier des Jahres schreiben wir 25 mal 1.000 Euro aus. Details, wie gesagt, geben wir noch bekannt. Und hoffen dadurch eben besondere Projekte zu finden. Wer der Meinung ist, hat was Tolles, Soziales, Reich Naturschutz, Gemeinnütziges, bitte gern an uns wenden, am liebsten über die Homepage, und dann freuen wir uns über jede Bewerbung.
Super, schönes Schlusswort. Vielen Dank, Markus, für die Einblicke.
Immer gerne. Danke für die Zeit.
Das Stiftungsbusiness. Ja,
absolut.
Nun kommen wir zu unseren Hauptgästen. Also noch einmal willkommen, Deborah Herberger und Peter Gewehr.
Mhm. Hallo.
Ganz kurze Vorstellung von unseren Gästen. Peter Gewehr, Beatles-Fan, und Deborah Herberger, sie sind Lehrerin an einer Förderschule. Auch bei ihnen stellen wir unsere Fragen. Entweder oder. Dorfkind oder Stadtmensch?
Stadtmensch.
Dorfkind.
Gold oder Silber?
Silber.
Gold.
Pfälzisch oder Hochdeutsch?
Hochdeutsch.
Beides.
Schokolade oder Chips?
Schokolade.
Chips.
Camping oder All-Inclusive?
Camping.
All-Inclusive.
Ergänzt sich bis jetzt sehr gut. Ja. Wein oder Bier?
Bier.
Sprudel.
Bar oder mit Karte?
Bar.
Bar.
Oh, Friedenstaube oder Gewehr?
Also ich kann Friedenstaube sagen.
Ich sage immer zu meinem Namen, ich bin halb so gefährlich wie der Name.
Sehr schön.
Ja, so können wir ja gut einsteigen in das Gespräch, auch von mir. Nochmal herzliches Willkommen zu unserem Podcast. Erstmal an Sie, Herr Gewehr. Sie sind jetzt Stifter, ja, Sie haben diese Stiftung unter der Dachstiftung der VR Bank Südpfalz. Wie wird man Stifter? Also wie kam es dazu, dass Sie irgendwann gedacht haben, hey, das mache ich?
Vorhin war die Frage von Ihnen an den Herrn Bohländer, kurze Frage, kurze Antwort, also ganz kurze Antwort. Innere Überzeugung, die längere Version ist, meine Frau und ich haben schon lange Jahre darüber nachgedacht und sind dann in einem Gespräch mit Frank Burkhardt, einem Freund, im Grunde auf die konkrete Umsetzung gekommen. Ne? So, und dann waren wir schon mal zu dritt für diesen sogenannten Stiftungsrat. Und dann haben wir überlegt, noch ein, zwei Personen dazuzunehmen. Und da haben wir genau 2 Minuten gebraucht, um auf euch zu kommen. Deborah Herberger und ihre Schwester Simone Wirth, weil da einfach eine ganz positive Lebenseinstellung da ist und eine ganz grundanständige Haltung zu Menschen. Und das ist uns wichtig. So, und damit waren wir dann zu fünft. Stiftungsrat war da. Wobei wir dann also einfach mal sehen müssen, wir sind in ganz unterschiedlichen Lebensphasen, wir fünf, auch unterschiedlich alt, mit ganz unterschiedlichen Anforderungen. Aber eins haben wir alle gemeinsam, wir haben gute Startchancen im Leben gehabt und das wissen wir auch. Und dessen sind wir uns auch bewusst und sind auch dankbar dafür. So, und da ist ein Thema, wo wir eben sehen, zum Teil im Beruf, bei euch beiden, die Simone ist ja auch Lehrerin, wo es Not tut. Und es gibt einfach ganz viele Themen bei Kindern und Jugendlichen, die besser sein könnten, als sie heute sind. Und da wollen wir halt mit unseren bescheidenen Mitteln ein bisschen unterstützen. Wir werden da keine strukturellen Probleme lösen, weder in der Kita noch in der Schule noch in irgendwelchen ehrenamtlichen Projekten, sondern punktuell die unterstützen, wo wir sagen, das sind die Macher, die sich jeden Tag mit den Kindern und Jugendlichen auseinandersetzen und da ihren Dienst leisten. Und die sollen so punktuell ein bisschen Motivation erfahren durch das, was wir hier an Spendengeldern dann übergeben können. Mehr ist es nicht. Mhm.
Gut, jetzt meine Kollegin, die Nick, hat sie jetzt vorgestellt als Beatles-Fan. Das erschließt sich mir jetzt nicht ganz, wie man jetzt trotzdem durch hier gekommen ist, dass Sie dafür sprechen, dass Sie in Ihrem Leben Glück oder gute Startchance hatten. Vielleicht können Sie biografisch noch ein bisschen über sich selbst erzählen, weil ich denke, sowohl die Hörer als auch ich würden doch gerne noch ein bisschen mehr erfahren.
Beatles-Fan, das stimmt hundertprozentig. Deshalb auch der Name der Stiftung, With a Little Help from My Friends, die mindestens die Älteren wissen, wo der Begriff herkommt. So vom Werdegang ganz, ganz simpel. Also ich hatte ein Zuhause, in dem ich ein Dach über dem Kopf hatte, der Kühlschrank war voll, Bildungsmöglichkeiten waren da. Also das war einfach ein guter Start. dann habe ich die Brotlosigkeit studiert und hatte einfach Glück, über ein bisschen Fußballbeziehungen in den Beruf reinzukommen, der Volltreffer für mich war. Ich habe dann 10 Jahre im Handel gearbeitet, in verschiedenen Funktionen, angefangen bei der REWE Südwest als Assistent vom Vorstand und war später in einem Stuttgarter Unternehmen im Bereich Personal tätig und bin dann von dort in die sogenannte Headhunterei gekommen, also eine Personalberatung, die Führungskräfte sucht. Und das habe ich zuerst mal gemacht in einem Unternehmen in Königstein, knapp 10 Jahre Deutschlands Marktführer in einem bestimmten Segment. Und wir haben dann verkauft unser Unternehmen 1999 an Korn Ferry, das ist der weltgrößte Headhunter aus Amerika. So, und das waren zwei Phasen, die einfach extrem gut gelaufen sind und sehr lehrreich. Und die Quintessenz war dann die Selbstständigkeit mit dem gewagten Standort Landau, denn diese Menschen, die ich brauche für die Arbeit im Hintergrund, die gibt es im Grunde nur in den Großstädten, ob das München, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg ist. Und Landau war da schon ein gewisses Restrisiko. Aber ich habe wirklich irre Glück gehabt. Ich habe hier in der Region Menschen gefunden, die den ganzen Apparat mitgetragen haben. Also auch das war dann letztlich erfolgreich. Unternehmen verkauft vor 5 Jahren und bin jetzt als Solo-Berater noch unterwegs mit ein paar Projekten bei einzelnen Unternehmen im Mittelstand.
Also Bereich Kommunikation und Mediation.
Jo.
Und ebenfalls natürlich im Rat der Stiftung With a Little Help from My Friends. Ist schon ein bisschen zugeklippt, ne?
Ja, Sie haben jetzt schon gesagt, dass Sie im Stiftungsrat alle dasselbe Art retten, ne? Menschen zu helfen, die vielleicht nicht dieselbe Startchance wie jetzt Sie hatten. Wie wählen Sie die Einrichtungen aus? Gut, Sie zeichnen jetzt auf die Frau Herberger, vielleicht können Sie auch dazu was sagen, obwohl ich dann später auch noch ein bisschen zu Ihnen biografisch gern was erfahren wird. Aber ja, genau, wie funktioniert das?
Ja, also wie gerade schon erwähnt, wir bestehen aus 5 Stiftungsmitgliedern und jeder dieser Mitglieder sucht sich einmal im Jahr ein Projekt aus, ob das jetzt eine Einzelperson ist oder eben eine Institution im Ehrenamt oder eben soziale Projekte, Kultur, in Musik, Kunstbereich, im sportlichen Bereich. Und dann wird es im Stiftungsteam besprochen und abgestimmt. Und genau, so werden dann praktisch die Spenden vergeben.
Okay. 2024 werden 4 Projekte unterstützt. Es ist einmal Team Bananenflanke. Dann haben wir Kita Stadtpiraten, Kinder- und Jugendfarm Landau und Verein Kultur und Kunst e.V. in Leinsweiler. Also ganz unterschiedliche Bereiche. Ist Ihnen das wichtig, dass es unterschiedliche Bereiche sind, wo unterstützt werden?
Ich glaube, es ist, jeder sucht sich so seinen Schwerpunkt. Also bei mir und meiner Schwester, da ist die Musik ganz klar im Fokus. Wir machen selbst auch Musik, haben da auch schon viel Unterstützung erhalten, dass wir da auch Sachen aufnehmen konnten. Und so, glaube ich, sucht sich praktisch jeder sein Steckenpferd. Und deswegen ist es eben so vielfältig.
Wie kommt man dann auf die Vereine?
Es ist, wie gesagt, halt eben, also man überlegt sich einfach, in welchem Bereich man gerne was tun würde. Es ist jetzt nicht speziell, dass die Vereine sich bewerben, sondern man überlegt einfach, wo könnten einfach diese Gelder sinnvoll eingesetzt werden.
Die Frage ist jetzt ein bisschen aus meiner Laiensicht gestellt. Aber ich habe mir so gedacht, okay, jetzt hat der Herr Gewehr eine Stiftung gegründet. Sie hätten ja auch einfach Geld spenden können an die Organisation, die Sie jetzt gerne unterstützen würden. Warum diese Langfristigkeit der guten Tat? Und ist es auch, weil das sind jetzt ja alles Einrichtungen aus der Region, ist es auf die Region Südpfalz begrenzt oder ist es eigentlich unbegrenzt?
Nee, wir wollen das schon hier in der Region lassen. Neulich, als wir unsere Spendenübergabe hier im Hause hatten, Stichwort ganz nebenbei, dickes Lob für die Organisation hier intern, haben einige Menschen gut mitgeholfen, einen sehr angenehmen Rahmen zu schaffen, in dem wir die Spendenübergabe machen konnten. Also da hat der Herr Horder ein Schild, wie hieß das, Zukunft wird lokal gemacht, glaube ich. Und genau das ist es. Ja, das wollen wir hier machen, weil wir können die Welt nicht retten mit unserem kleinen Beitrag, sondern dort, wo wir auch spürbar auch erleben können, was tut sich mit dem, was wir da rausgeben, da wollen wir helfen.
Wobei kleiner Beitrag ja relativ ist. Sie haben sich selbst mit 100.000 Euro in Ihre Stiftung eingebracht.
Ja. Also kann man so stehen lassen.
Kann man so stehen lassen, ja.
Nur mal auf die Organisationen und Vereine, die unterstützt werden, zurückzukommen. Was sind Ihrer Meinung nach, also ist jetzt eigentlich auch egal, wer antwortet, die größten Herausforderungen, mit denen solche Organisationen konfrontiert sind? Weil da kommt mir jetzt als selbst Vereinsmitglied immer so im Kopf, dass die Bürokratie, ne, so Förderungen in Anspruch zu nehmen, ja schon auch immer einen gewissen Aufwand bedarf. Es ist vielleicht auch so ein deutsches Klischee, dass man alles durchbürokratisiert. Was sind aus Ihrer Sicht so die größten Herausforderungen?
Naja, gut, Sie haben es jetzt genannt, ein deutsches Klischee, das ist kein Klischee. Jetzt muss ich nochmal das, was auch der Herr Bohländer vorhin gesagt hat, wozu die Dachstiftung da ist. Das war echt ein Vergnügen, alles abgeben zu können an ihn. Er hat es formal durchexerziert. Parallel haben wir mit ein paar Leuten da war ich leider, muss ich sagen, federführend beteiligt. Also nicht leider vom Ergebnis her, sondern von der Mache her, einen Förderverein gegründet. Sie stellen sich nicht vor, was für ein Irrsinn in Deutschland notwendig ist, den zu beackern, um am Schluss einen Förderverein zu gründen. Also wenn da nicht links und rechts ein paar Gutsprecher für mich da gewesen wären, ich glaube, ich hätte in die Tischkante gebissen. Also alles das wird hier abgenommen. Und das ist sicherlich ein Punkt, der bisweilen hinderlich ist. Das ist einfach so. So, von der Langfristigkeit her, wir wussten, also Ursprung war ja die Idee meiner Frau und von mir, wir wussten, dass wir einfach auf lange Sicht sowas machen können, unterstützen wollen. Und dann bot sich das an. Also die Gespräche sind dann, die haben sich quasi aus sich heraus ergeben mit dem Herrn Burkhardt und mit dem Herrn Bohländer.
Vielleicht können Sie erzählen, wie es jetzt zustande gekommen sind. Ich meine, jeder, der jetzt die Podcast-Ankündigung oder unser Titelbild sieht, zwischen Herr Gewehr und Ihnen, liegen ja ein paar Jahre, würde ich jetzt einfach nur vermuten.
Richtig vermutet, eine Generation Minimum. Ja.
Wie ist da der Kontakt zustande gekommen? Wie hat man sich kennengelernt? Wie ist es so von Förderschullehrerin zu Stiftungsratsmitglied? Ist ja auch jetzt kein Werdegang, der irgendwie absehbar ist.
Ja, ich habe ja vorhin schon kurz erwähnt, dass ich mit meiner Schwester auch Musik habe und genau so haben wir den Peter Gewehr auch kennengelernt, tatsächlich auf der Straße beim Musikmachen und damals schon großer Musikfan, hat uns auch damals unterstützt und dadurch ist einfach eine langjährige Freundschaft entstanden und immer ein reger Austausch über die verschiedensten Sachen, also das ist jetzt nicht nur speziell zu Musik, auch zu Lebensfragen und ja, es ist immer sehr bereichernd. So kamen wir eben dazu und deswegen habe ich mich natürlich auch sehr gefreut, als er mich angefragt hatte, Stiftungsmitglied zu werden.
Okay. Welches der vier Projekte ist Ihr Projekt und warum?
Ich habe die Kita Stadtpiraten. Das ist so mein Herzensprojekt sozusagen. Die Kita ist typische Stadtkita, dementsprechend sehr buntes Klientel dort. Viele Kinder mit Sprachschwierigkeiten und dadurch, dass ich habe auch Musik studiert, unterrichte das auch in der Förderschule und habe da eben auch gemerkt, wie wichtig Musik und welche Wirkung Musik haben kann bei Kindern. Jetzt gerade bei ganz kleinen Kindern natürlich auch wenn sie älter werden, aber wie viel Einfluss das auf die Sprachentwicklung hat, der Rhythmus, mit Instrumenten in Berührung kommen, Klangerfahrungen zu machen, diese wiederholenden Sprechrasen, die sich eben auch einfach auf die Sprachentwicklung auswirken. Und deswegen, ja, war das für mich einfach so die Verbindung von meinem Schwerpunkt Musik, aber doch auch mit meinem Schwerpunkt eben aus dem Förderschulbereich, eben eine möglichst frühe Förderung dazu initiieren. Und da haben wir jetzt eben glücklicherweise mit einer Musiklehrerin Kontakt, die dort eben in der Kita musikalische Früherziehung anbietet. Und eben genau diese Bereiche abdeckt. Also eben das Singen mit den Kindern, musizieren, Körperinstrumente benutzen, Rhythmus erleben. Und es sind dann auch immer Erzieherinnen mit dabei, die dann praktisch auch für ihre weitere Arbeit dort Inspiration bekommen können.
Hm. Sehr schön. Ja. Cool. Ich sage ja, die Kita Stadtpiraten, ist es die hin beim Landesgartenschaugelände?
Das ist vorne am Messplatz, neben der Nordringschule.
Ah, okay. Vorhin hat die Nick das auch noch angekündigt, Team Bananenflanke Südpfalz e.V. hört sich wie ein Fußballverein an. Vielleicht können Sie da ein bisschen was dazu erzählen, ein bisschen Licht ins Dunkle erneut bringen.
Ist ein Fußballverein, ja. Die Alten kennen noch, weil Sie ja vorhin den Generationenunterschied angesprochen haben. Es gab früher mal einen Herrn Kaltz im Fußball.
Ich bin Hamburg-Fan, ich weiß ich.
Gut. Und der Rubesch ist ja heute noch aktiv bei den Frauen. Also es hieß immer Bananenflanke von Manni Kals und dann kam es Kopfballungeheuer. Daher rührt vielleicht der Name. Also das ist eine Organisation, die Fußball spielen. Es gibt in Deutschland, ich glaube, 25 mittlerweile solche Teams, Bananenflanke, Liga gibt es. Da sind beeinträchtigte junge Kinder und Jugendliche, so im Alter von 10, 12 bis Mitte 20, die spielen Fußball. Und ich kannte den Verein schon von früher her, vom Hörensagen, habe dann Kontakt mit dem Vorstand aufgenommen. Und da unser Anspruch war, jeden kennenzulernen, bevor wir die Spendengelder übergeben, habe ich mich mal mit ihm getroffen bei einem Training in der Montessori-Halle im Winter. Im Sommer spielen sie in Billigheim. Und ich sage Ihnen, das war herzerwärmend, diese Burschen da zu sehen, wie die dem Ball nachgejagt sind. Der eine oder andere hatte also null Blick für den Ball. Die sind einfach nur rumgetobt und hatten Spaß miteinander. Von den 20 waren vielleicht 3, 4 Fußballer dabei, aber da geht es ja auch nicht drum. Die hatten in diesen Momenten einfach ein glückliches und zufriedenes Gefühl. Also das hat nichts mit Champions League oder sonst was zu tun. Die Eltern saßen weitgehend auf den Bänken, haben dann geguckt und zugeschaut. Die zwei Trainer, die ich jetzt da kennengelernt habe, an Uli Dietz und Felix Degen, junger Mann, die haben, soweit ich weiß, überhaupt keinen pädagogischen Hintergrund, aber machen das mit so viel Feingefühl mit den Jungs. Das ist ein Genuss, da zuzugucken. Ja? Und das sind Projekte, wo sie sagen können, Überschrift Herzensprojekt.
Gibt es ja auch die Bananenflankenliga in Deutschland, ne? Derzeit genau. 25 Teams und bundesweit aktiv. Mhm. Auch.
Ist es dann so, dass die dann wirklich so Auswärtsfahrt organisieren, ja, und dann gegeneinander spielen, ja, und so?
Die fahren jetzt zum Beispiel, ich glaube, dieses Wochenende fahren die nach Offenbach am Main, chartern einen Bus hier und dann sind, ich glaube, 29, 30 Leute da unterwegs mit Betreuern, das eine oder andere Elternteil fährt mit und die spielen dann dort ein Turnier, in dem Fall, glaube ich, 8 anderen Mannschaften. Das gab es auch hier schon mal in Landau vor ein paar Jahren auf dem Obertorplatz. Und die spielen auch im Sommer, soweit ich weiß, jetzt im Goethepark, gibt es so ein Spielfest, meine ich. Mhm, und da sind die auch wieder dabei. Also der Verein versucht einfach, diese Jugendlichen und Kinder in die Öffentlichkeit auch reinzubringen. Ja? Damit gesehen wird, damit sie einfach dabei sind.
Ja. Gibt es auch auf der Homepage www.team-bananenflanke.de ein ganz nettes Video, wirklich schön gemacht. Mhm.
Ich meine, Sie haben sie das schon angesprochen, als Sie da zugeguckt haben, als die Jungs da gekickt haben. Aber gibt es vielleicht sonst, froh an die Frau Herberger natürlich, einen Moment, der Sie bei Ihrer Stiftungsarbeit emotional berührt hat, den Sie jetzt hervorheben oder von dem Sie jetzt berichten können?
Oder wo man weiter ein Stück weit davon zehren kann, wenn es mal nicht so rund läuft und man sagt, doch, das ist alle Mühen wert.
Also ich glaube, so der Moment auch der Spendenübergabe, da hat man wirklich bei allen Anwesenden gemerkt, wie sie sich einfach darüber gefreut haben, da einfach so eine Unterstützung zu bekommen und zu sehen, okay, was kann ich jetzt mit diesem Geld auch doch investieren und inwieweit halt auch die eigene Arbeit gewertschätzt wird. Also es sind ja viele ehrenamtliche Projekte oder selbst jetzt auch die Kita. Natürlich sind es Erzieherinnen, aber auch die leisten unglaubliche Arbeit, sind wahnsinnig engagiert. Und einfach da so eine Wertschätzung nochmal zu bekommen, zu sagen, okay, auch die Arbeit, das wird gesehen.
Mhm. Ja, so ist es.
Also bei den 4 Projekten sind direkt jeweils Spenden möglich. Also entweder den Verein oder das Kindergarten, Kita, Stadtpiraten direkt unterstützen. Aber es ist auch möglich, über eine sogenannte Zustiftung die Projekte zu unterstützen. Was ist denn mit einer Zustiftung genau gemeint?
Stimmt, ja, das ist eine gute Frage.
Das ist eine ganz gute Frage. Ja. Ich gucke jetzt hilfesuchend zum Herrn Bolender rüber. Ja? Er hat es mir mal erklärt, aber im Grunde ist, wenn ich, Markus, du korrigierst mich, wenn ich es jetzt falsch sage, eine Spende muss relativ zeitnah übersetzt werden in eine Spendenübergabe. Das ist jetzt laienhaft erklärt. Und eine Zustiftung erhöht das Spendenkapital, richtig?
Vollkommen korrekt.
Vollkommen korrekt.
Okay, gut. Die Stimme aus dem Hintergrund.
Ja, genau. So, okay. Und unser Ziel ist es eben, pro Jahr mindestens 10.000 Euro auszuschütten in verschiedene Richtungen. Und wir sorgen auch dafür im Laufe der Jahre, dass da also auch nicht zu viel Substanzabbau erfolgt, sondern immer wieder ein bisschen Geld dazukommt.
Also quasi ist es jetzt nicht so eine Stiftung, die jetzt, wo der Markus erklärt hat, die sich noch 10 Jahre dann auflöst, weil das Thema dann in 10 Jahren gegessen hat. Es ist schon so geplant, dass es eine langfristige Unterstützung in der Region ist. Das ist doch ein super Schlusswort und eine super Nachricht an alle gemeinnützige soziale Einrichtungen hier in der Region. Was dann natürlich noch am Schluss bleibt, ist die Heimatfrage, die wir natürlich jedem stellen. Was ist denn euer Lieblingsplatz in der Südpfalz und warum?
Da brauche ich gar nicht lange überlegen. Das ist der Neukastellfelsen über Leinsweiler. Da bin ich früher hochgejoggt, heute reicht die Kraft dazu nicht mehr. Eine wunderbare Aussicht über die Pfalz bis hin zum Schwarzwald und eben rüber in den Odenwaldbereich. Es ist ein Traum, dort oben zu sein und in die Welt zu gucken.
Also, gute
sehr schön. Also, dann pinnen wir Neukastellfelsen in Leinsweiler in unsere virtuelle Pinnwand. Ping!
Und jetzt natürlich noch die Frau Herberg.
Ja, also ich glaube, als Mama von zwei kleinen Kindern bin ich tatsächlich gerade viel auf Spielplätzen unterwegs. und tatsächlich sehr, sehr gerne auf dem Allerhopp-Spielplatz in Ilbesheim.
Das ist doch
auch sehr schön. Ja.
Das, ich glaube, das Ende von den kleinen Kindern wollte ich auch gerade melden und den Lieblingsplatz noch kundtun. Aber ich glaube, das ist direkt never the Mutter aktuell noch, Lieblingsplatz in der Südpfalz. Ja.
Also dann Allerhopp-Spielplatz in Ilbesheim, geht auch an unsere virtuelle Landkarte. Ping! An der Stelle noch den Hinweis, nähere Infos auch gerne unter www.withalittlehelp.de. Wir wünschen von ganzem Herzen weiterhin viel Erfolg im Dienste der guten Sache und ganz viele Glücksmomente aus der Stiftungsarbeit heraus. Danke für das tolle Gespräch.
Und wenn Sie glauben, danke auch, Sie haben jetzt das Schlusswort, dann irren Sie sich. Ne? Also das ist ganz schwierig bei mir, das zu setzen. Denn ich war gestern, waren wir bei euch und bei Deborah auf dem Schallplattenteller lag die letzte LP der Beatles. Also wenn die Stiftung schon heißt With a Little Help from My Friends, dann muss ich das jetzt bringen hier. Letzte LP, letzter Song, letzte Zeilen. Und das kann auch jemand verstehen ohne Englischkenntnisse. And in the end, the love you take is equal to the love you make.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Ciao, ciao.